Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die heutige Lesung führt uns heute durch die Apostelgeschichte 5, in der es um die Apostel geht, die öffentlich über den Herrn Jesus sprechen und daraufhin auch viele gläubig wurden. Und genau deshalb müssen sie erneut vor dem Hohen Rat Zeugnis ablegen. Wir lesen gemeinsam Apostelgeschichte 5, die Verse 27 bis 33. Und sie brachten sie und stellten sie vor dem Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng verboten, in diesem Namen zu lehren? Und siehe, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen auf uns bringen. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Kreuz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhört, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft. Und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie aber das hörten, wurden sie tief getroffen und fassten den Beschluss, sie umzubringen. Wir erheben uns zum Gebet. Christus, unser Herr und auferstandener König, der du herrschst über das ewige Königreich Gottes und lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danke, dass du durch deinen Kreuzestod unsere Sünden getilgt hast. Du hast sie ja komplett gelöscht und hast sie, wie du selbst sagst, in die Tiefen des Meeres geworfen und gedenkst nicht mehr dran. So, als wäre nie etwas gewesen. Vielen Dank, Herr, für diese Gnade. Danke, dass du unseretwillen zum Fluch wurdest und uns losgekauft hast mit deinem kostbaren Blut. Ja, das Blut, das eines unschuldigen und makellosen Lammes. Schenke uns Liebe zur Wahrheit, denn wie in deinem Wort steht, die Wahrheit macht frei. Sprich auch jetzt bitte durch dein heiliges Wort, welches du uns oder du unserem Bruder Jakob Czanke in den Mund gelegt hast, und wirke mächtig in unseren Herzen. Wir bitten es durch deinen hochheiligen Namen. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext hören wir heute Kolosser 1, die Verse 28 und 29. Kolosser 1, die Verse 28 und 29. Da schreibt der Apostel Paulus: Ihn, nämlich Jesus Christus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Paulus beschreibt in den gerade gehörten Versen den Auftrag und das Ziel unseres Lebens. Ich überschreibe das Thema dieser heutigen Predigt ganz schlicht mit am Werk. Am Werk. Dieses Werk teilt sich auf in drei Unterpunkte. Erstens, wir haben einen Auftrag. Zweitens, wir haben ein Ziel. Und drittens, wir haben die Kraft. Erstens, wir haben einen Auftrag. Diesen Auftrag formuliert Paulus in Vers 28a, nämlich ihn, Christus, verkündigen wir, ermahnend alle Menschen und lehrend alle Menschen in aller Weisheit. Christus verkünden, das ist unser Auftrag. Und das geschieht nicht irgendwie. Paulus nennt uns dazu zwei Merkmale, die eine rechte Christusverkündigung ausmachen. Er sagt, diesen Christus verkündigen wir, indem wir erstens zurechtweisen, mahnen und zweitens lehren. Verkündigen ist in diesem Satz die Überschrift gewissermaßen, die allgemeine Dienstanweisung. Die konkreten Ausführungsbestimmungen dazu sind zurechtweisen und lehren. Wenn etwa meine liebe Frau sagt, Jakob, räum doch bitte mal die Küche auf, die Geschirrspülmaschine muss eingeräumt und der Fußboden gewischt werden. Küche aufräumen ist dabei der allgemeine Auftrag, Spülmaschine einräumen, Fußboden wischen, beschreibt, was im Rahmen dieses Auftrags genau zu tun ist. Paulus verkündigt Christus also, indem er mahnt und lehrt. Ermahnen, das griechische Wort, bedeutet auch zurechtweisen und warnen. Hier nicht das, was häufig im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist verwendet wird, parakaleo, sondern nute tuntes. Als Partizip nute tuntes, also ermahnen, zurechtweisen, warnen. Wo muss man warnen? Da, wo etwas schiefläuft, da, wo jemand nicht auf dem rechten Weg ist. Da muss er gewarnt und wieder zurechtgewiesen werden, nämlich zurück auf den richtigen Weg. Und genau das, liebe Geschwister, ist unser erster Auftrag als Gemeinde Jesu. Wir sind nämlich umgeben von Menschen, wahrscheinlich wird man heute nicht mehr sagen können 90-95%, sondern wahrscheinlich 95 bis weit mehr, knapp an die 100 um uns her, sind auf einem sehr gefährlichen Weg. Ja, liebe Geschwister, sie sind nicht nur auf einem gefährlichen, sie sind sogar auf einem tödlichen Weg. Denn der Weg, auf dem sie sind, wird ins ewige Verderben führen. Viele haben zwar den Trauschein samt Konfirmation oder Firmung und manche auch noch kirchliche Trauung mit in der Tasche, also Taufschein, Konfirmation, Firmung, kirchliche Trauung, das Gesamtpaket kirchlicher Sozialisation samt Anspruch auf eine ordentliche Bestattung durch einen Pfarrer mit Talar. All diese Leistungen sind in der Kirchensteuer inbegriffen. Nur eine nicht. Das Leben. Weder ein erfülltes und gesegnetes Leben auf dieser Erde, noch das ewige Leben in der himmlischen Herrlichkeit. Beide, das Leben auf der Erde, beide das Leben in der Ewigkeit bei Gott, sind im kirchlichen Rundum-Sorglos-Paket nicht inbegriffen. Denn Leben heute und Leben in Ewigkeit haben wir allein durch die persönliche Beziehung zu Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, allein durch ein Leben in der Gehorsamsnachfolge. Und damit stehen wir, liebe Geschwister, vor einer furchtbar schwierigen und dazu zumeist extrem undankbaren Aufgabe. Denn diese braven Kirchensteuerzahler wird von den Kirchenfunktionären, Gott sei Dank nicht immer, aber Gott sei es geklagt, fast immer gesagt, dass der Taufschein zumindest in Verbindung mit dem Kirchensteuerbeleg der All-Inclusive-Freifahrschein in den Himmel sei. Darauf verlassen Sie sich. Das haben sie schließlich gebucht. Dafür haben sie bezahlt. Für den Fall, dass es tatsächlich einen Himmel geben sollte. Sicherheitshalber. Diesen kirchlich immunisierten Heiden haben wir nun eine gute und eine schlechte Nachricht zu bringen. Die gute zuerst und die heißt, liebe Freunde, den Himmel gibt's wirklich. Jetzt kommt die schlechte, aber ihr kommt nicht hinein. Zumindest nicht so. Zumindest nicht mit der Eintrittskarte, die man euch kirchlicherseits angedreht hat. Ihr seid nämlich trotz dem ganzen kirchlichen Brimborium einschließlich Taufschein auf dem direkten Weg in die Hölle. Mit dieser Feststellung will ich keineswegs die Taufe schlecht machen, aber ganz egal, ob wir nun Säuglinge taufen oder bereits zum Glauben gekommene, eines gilt's in jedem Fall festzuhalten, die Taufe allein rettet nicht. Auch nicht in Verbindung mit einem Kirchensteuerbeleg. Allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Allein die persönliche Beziehung zu ihm, so sagt's die Bibel ganz eindeutig. Nun ist es immer eine schwierige und undankbare Sache, wenn man Menschen ihrer Illusionen berauben muss. Dies aber ist nun einmal der unvermeidbare erste Teil unseres Auftrags. Denn wie sollen wir jemanden den rechten Weg weisen, der noch gar nicht begriffen hat, dass er auf dem falschen ist? Erst wenn er das begriffen hat, dann ist die Voraussetzung geschaffen, dass er Jesus für sich persönlich als seinen Herrn und Heiland annimmt. Und dann können wir zum Lehren kommen. Dann geht es darum, jemand auf diesem Weg anzuleiten, zu führen und ihn in der Jesus-Nachfolge voranzubringen. Wir sehen dabei, dass Ermahnen und Lehren geschieht zumindest meistens auch in dieser genannten Reihenfolge. Und natürlich durchzieht dann aber das Zurechtweisen und Lehren zugleich unser ganzes Leben. Denn auch wenn wir uns einmal auf diesen rechten Weg gemacht haben, gibt's ständig noch viele Dinge, die immer wieder aufs Neue zurechtgerückt werden müssen. Wir haben also einen Auftrag. Als ich vor vielen Jahren darüber gepredigt habe, da kamen bei einigen Menschen der damaligen Gemeinde große Ängste auf. Sie haben gefragt, überfordert uns dieser Auftrag nicht? Werden wir da nicht in einem missionarischen Aktionismus verheizt? Ist das nicht ein ständiger Stress? Und wird uns zu allerletzt mit diesem Reden vom Missionsauftrag nicht der geistliche Brotkorb viel zu hoch gehängt? Ich habe damals darüber nachgedacht, wie kann ich diesen Auftrag Gottes so beschreiben, dass die Predigthörer nicht unnötig in Panik geraten, dass sie sich nicht in missionarischem Aktionismus verheizt sehen. Wie ich so darüber nachgedacht habe, stand mir auf einmal eine Katze bei Mausen vor Augen. Ich weiß nicht, ob euch schon mal aufgefallen ist, eine Katze jagt ganz anders üblicherweise als ein Hund. Der Hund rennt in der Regel wie wild hinter seiner Beute her. Meist macht er dabei noch einen gewaltigen Krach. Laut bellend jagt er unter Umständen stundenlang durchs Revier. Für jeden Jäger ist so ein wildender Hund ein Gräuel. Da wird das ganze Wild im Wald schalu gemacht. Irgendwann, wie gesagt, vielleicht nach Stunden, kommt der Hund mit heraushängender Zunge, bebenden Flanken, völlig atemlos, zu seinem Herrchen zurückgehechelt und fällt total erschöpft vor ihm um. Er hat sich fast die Seele aus dem Leib gejagt. Manche Christen denken, so stelle sich das Jesus mit dem Missionsbefehl vor. Und dann kriegen die Panik. Das kann ich gut verstehen. Liebe Geschwister, eine Katze jagt ganz anders. Die sitzt vor dem Mauseloch und wartet. Völlig bewegungslos. Nur die Schwanzspitze zuckt gelegentlich als Zeichen der Konzentration und inneren Anspannung. So kann die Katze sitzen und warten. Fast endlos lange. Aber dann mit einem Satz springt sie nach vorn und hat die Maus. Ist die Katze deshalb weniger hingegeben beim Jagen als der Hund? Sicher nicht. Sie macht nur weniger Radau. Die fehlende Hektik bei der Katze darf keinesfalls mit Gleichgültigkeit verwechselt werden. Sie ist mit voller Konzentration, mit ganzer Hingabe und totalem Einsatz bei der Sache. Und liebe Geschwister, ich kann es deshalb gar nicht oft genug betonen, es geht nicht um äußere Aktivität. Es geht nicht um Nachfolgestress und es geht nicht um missionarische Hektik. Es geht um unsere Herzenseinstellung, dass wir aufmerksam sind, wo Menschen sind, denen wir mit unseren Gaben und Möglichkeiten ein Zeugnis für Jesus sein können. Es geht einfach darum, dass wir mit einem Mindestmaß an missionarischer Aufmerksamkeit durchs Leben gehen. Dabei müssen wir nicht krampfhaft die Ideen anderer Leute kopieren. Jeder von uns hat von Gott seine ganz persönlichen Gaben geschenkt bekommen. Außerdem gibt es auch im geistlichen Kampf die Front und die Etappe. Man kann das durchaus mit dem Militär vergleichen, denn der Dienst der Gemeinde Jesu ist ja ein geistlicher Feldzug. Und die Bibel redet des Öfteren auch in diesen Bildern. Beim Militär gibt es Fronteinheiten. Das sind die, die in den Schützengräben liegen, feindliche Stellungen belagern und so weiter. Aber es gibt auch die Versorgungseinheiten, die den Nachschub an die Front bringen. Und die Fronteinheiten wären ohne den Nachschub, den die Versorgungseinheiten liefern, ziemlich schnell am Ende. Dann gibt es nämlich nicht nur bald nichts mehr zu essen und zu trinken, dann ist auch bald die letzte Patrone verschossen. Wer also am Sonntagmorgen Gemeindekaffee macht, ich vergleiche das mal mit den Versorgungseinheiten, und Gebäck mitbringt, der hat vollen Anteil am Segen und an der Frucht, die der ganze Gottesdienst bringt. Auch hier kommt es allein auf die Motivation an. Mache ich den Gemeindekaffee, den Kuchen und vieles andere mehr, um in der Gemeinde gut angesehen zu sein? Dann sagt der Herr, wer so denkt, der hat seinen Lohn dahin. Mache ich das aber, um dem Herrn zu gefallen, um dem Herrn zur Ehre zu leben, dann ist es eine Einstellung, die der Herr segnet. Auch die Dekoration oder das Lüften der Kirche sind wertvolle missionarische Dienste. Erstens schon der nötige Sauerstoff in der Kirche, damit die Predigthörer nicht einschlafen. Zweitens, wo ein Raum liebevoll hergerichtet ist, das signalisiert dem Besucher, hier bin ich wichtig. Hier macht man sich meinetwegen Mühe. Und ein Mensch, der so aufgenommen wird, der hört meist auch ganz anders zu. Auch mit einer ganz anderen inneren Einstellung und Offenheit. Den wichtigsten Dienst tun ohnehin die Beter. Und liebe Geschwister, das tröstet mich, wir haben viele. Wenn ich es richtig sehe, haben wir sehr viele Beter. Ein paar, die sich zum Gebetsabend treffen, dann diejenigen, die zu Hause regelmäßig für die Gemeinde und unsere Arbeit beten und schließlich viele, viele Beter außerhalb. Das sind nicht nur unsere Fernmitglieder, das sind viele, viele andere, die unsere Predigten übers Internet hören und die schreiben oder sagen mir immer wieder am Telefon, Bruder Czarnke, wir beten für Sie und für Ihre Gemeinde. Und liebe Geschwister, wir können es doch bezeugen, wir haben die Kraft dieser Gebete überwältigend gespürt in manch harten Kämpfen. Ja, unsere Gemeinde ist viel stärker, weit größer, als wir das am Sonntagmorgen im Gottesdienst sehen. Denn wir haben eine noch weit größere Schar von Geschwistern und Betern an unserer Seite. Und das ist wichtig, denn Satan startet immer wieder neue Angriffe auf unsere Gemeinde. Ja, es wäre ihm in den vergangenen 12 Jahren zweimal fast gelungen, diese Gemeinde zu zerstören. Aber wir haben dem Feind im Namen Jesu geboten und er konnte beide Male sein böses Werk nicht zu Ende führen. Aber wir müssen damit rechnen, dass der Feind weiter an verschiedenen Fronten angreifen und versuchen wird, uns zu schaden und das Werk unserer Gemeinde zu hindern. Aber das muss uns keine Angst machen, denn unsere Gemeinde ist in den Händen unseres Herrn Jesus Christus behütet und bewahrt. Es zeigt uns jedoch, dass es wichtig ist, dran zu bleiben am Gebet. Der Feind rüstet in diesen Tagen zum Endkampf und das geht auch in unserer Gemeinde nicht vorbei. Ganz wichtig ist dabei ohne großes frommes Brimborium ein überzeugendes geistliches Leben. Es wurde einmal ein Mann gefragt, was für ihn der entscheidende Impuls zum Leben mit Jesus war. Da antwortete er ging als Kind mit seinem Vater regelmäßig in den Gottesdienst. Dabei sah er, wie sein Vater jedes Mal einen relativ hohen Betrag in den Klingelbeutel warf, der durch die Reihen gereicht wurde. Und da dachte er, als er das so sah, wenn meinem Vater die Jesus-Nachfolge so viel wert ist, dann muss ich mich damit auch näher befassen. Also allein die Tatsache, dass er gesehen hat, meinem Vater ist es wichtig, hat es ihm auch selber wichtig gemacht. Das allein reicht natürlich noch nicht, aber es war für diesen Mann der entscheidende Anstoß, sich selbst mit dem Glauben an Jesus zu befassen. Oder ich denke zurück, wir hatten in unserer ersten Gemeinde eine Konfirmandin, die spielte im Musikverein. Nun fing der Musikverein irgendwann an, auch am Sonntagmorgen zu üben. Ich weiß nicht mehr, ob es um die Vorbereitung auf ein besonderes Konzert ging oder ob den Dirigenten sonst irgendwas geplagt hat. Auf jeden Fall sagte das Mädchen, ganz mutig, vor der versammelten Mannschaft im Musikverein, am Sonntagmorgen kann ich nicht kommen, da bin ich im Gottesdienst. Liebe Geschwister, das sagte ein Mädchen, wohl um die 13 Jahre alt, vor vielen gestandenen Männern im Musikverein. Als mir das erzählt wurde, habe ich gesagt, liebe Geschwister, so ein Zeugnis bringt mehr als 10 Predigten des Pfarrers. Abgesehen davon, dass die meisten vom Musikverein sowieso keine gehört hätten, weil die nämlich eh nicht zur Kirche gingen. Aber selbst wenn, dem Pfarrer glauben die Menschen viel weniger. Warum? Der wird ja bezahlt, dass er fromm daherredet. Aber ein solches Zeugnis aus den eigenen Reihen, liebe Geschwister, das wird mit ganz anderem Ernst gehört. Das war der erste Punkt. Wir haben einen Auftrag, Christus zu verkündigen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir haben ein Ziel. Damit, griechische Präposition formuliert eine Zielangabe, damit wir darstellen, alle Menschen vollkommen in Christus Jesus. Zu diesem Ziel gehört natürlich und dient die Lehre. Wie sollen Menschen geistlich reifer werden? Wie sollen sie in der Beziehung zu Jesus wachsen? Wie sollen sie standhafte Christen werden? Wie sollen sie lernen, falschen Lehren zu widerstehen, wenn sie die ganze Zeit nur hören, Jesus liebt dich, Jesus nimmt dich an, wie du bist, genieße das Leben, denn Jesus will, dass es dir gut geht. Nein, eine solide und gründliche Lehre ist gerade in diesen Tagen unverzichtbar. Und dazu gehört, dass jedes Gotteskind das Wort Gottes in seiner ganzen Breite kennenlernt. Nur so können wir wirklich den Willen Gottes für unser Leben erfahren. Und gerade in diesen Tagen ist es wichtig, dass wir auch hören, was die Bibel zu der vor uns liegenden Zeit sagt, damit wir uns innerlich einstellen können auf das, was auf uns zukommt. All das soll dazu dienen, dass wir vollkommen in Christus Jesus dargestellt werden. Wir und möglichst alle Menschen. Paulus wiederholt hier die Aussage von Vers 22. Da hat er geschrieben, wenige Verse vorher, dazu hat Jesus euch versöhnt, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Das Hinstellen von Vers 22 und hier das Darstellen Vers 28 sind im Griechischen beide Male dasselbe Wort. Vollkommen, das heißt heilig, tadellos, unsträflich, sondern wir in Christus und vor Christus dargestellt werden. Kommt wieder die bange Frage, sind wir mit solchen Anforderungen nicht doch überfordert? Wird uns da nicht doch der geistliche Brotkorb viel zu hoch gehängt? Liebe Geschwister, nochmal tröstliches Nein, ganz gewiss nicht. Denn erstens reden nicht wir von dieser Vollkommenheit, sondern der Herr, unser himmlischer Vater, redet davon. Und zweitens ist es eine Vollkommenheit, die wir als Kinder Gottes in Christus Jesus schon haben. Das ist nichts, wofür wir uns abrackern müssten. Und deshalb sagt Paulus ja auch vollkommen in Christus Jesus. Wenn der Herr auf uns schaut, dann sieht er nicht uns mit unserer Sünde, mit unserer Unvollkommenheit, mit unserer Unreinheit, dann sieht er den Herrn Jesus, den Vollkommenen, den Reinen, den Sündlosen. Und wir in ihm. Ist das nicht wunderbar? Und es ist deshalb ganz wichtig, dass wir wissen, all das, wovon Paulus hier redet, ist uns in Jesus schon gegeben. Heilig, rein sind wir durch sein Wort, tadellos, unsträflich, durch seinen Kreuzestod. Denn da hat er unseren Tadel, unseren Makel, unser Gerichtsurteil, unsere Strafe auf sich genommen. das ist uns alles schon weggenommen. Und deshalb dürfen wir in ihm vollkommen sein. Nicht in uns, in ihm. Aber da dürfen wir nun nicht aufhören. Das ist der nächste Punkt. Paulus sagt, er will uns dann in Jesus so darstellen. Das heißt, wir sollen in dieser Vollkommenheit dann auch leben. Da soll irgendwas von dieser Vollkommenheit aus uns heraus auch sichtbar werden. Wir sollen jetzt nicht im alten Schlamm der Sünde und eines geistlosen Lebens weitersuhlen, aus dem Jesus uns doch befreit und errettet hat. Wisst ihr, da manchmal auch in bibeltreu frommen Kreisen so lapidar dahingesagte Spruch, wir sind doch alle Sünder, der stimmt mit einem gewissen Ernst schon, als solche, dass wir immer noch sündigen können. Aber wir sind unserem Wesen nach nicht mehr Sünder. Wir sind vollkommen in Jesus Christus und das soll man uns doch ansehen. Dass wir die Sünde hassen und lassen und mit ihr nichts mehr zu tun haben wollen, wie es Martin Luther gesagt hat. Sonst beschmutzen wir uns selbst immer wieder durch unsere Sünde und auch Jesus Christus. Dass nun die Kolosser dieses Ziel mit ihrem Leben auch wirklich erreichen, darum kämpft Paulus unter ganzem Einsatz. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Wieder ein außerordentlich mutmachender Punkt, denn der heißt drittens, wir haben die Kraft. Wir haben die Kraft. Auch wenn Vers 29 Paulus zunächst beginnt, zu welchem Ziel ich mich bis zur Erschöpfung abmühe, kämpfend nach seiner Wirksamkeit, im Griechischen ist hier von der Energie die Rede, nach seiner Wirksamkeit, nach seiner Energie, die in mir wirkt, in Kraft, da ist jetzt nochmal im Verb von der Energie die Rede und im Substantiv vom Dynamis. Die Sprengkraft Gottes in unserem Leben. Aber ob es uns nun gefällt oder nicht, liebe Geschwister, irgendwann ist Jesus Nachfolge tatsächlich auch mit Einsatz verbunden. Das geht allerdings nur, indem ich kämpfe mit der Kraft dessen, der in mir mächtig wirkt. Wenn ich in eigener Kraft wirke, bin ich mit meiner Kraft schnell am Ende. Es ist seine Energie, seine Kraft, die wirkt. Nun wirkt Gottes Kraft aber nicht an uns vorbei, sondern sie nimmt uns mit unserem Leben ganz hinein. Und das ist dann totaler Einsatz, denn er umfasst unser ganzes Leben. Wir können nicht sagen, am Sonntag bin ich Christ und von Montag bis Samstag lasse ich unchristlich die Sau raus. Das funktioniert so nicht. Jesus Nachfolge, zu Jesus gehören, umfasst unser ganzes Leben. Von Sonntag bis Samstag einschließlich 7:24. Ja, und dieser Einsatz kann uns auch mal an den Rand der Erschöpfung führen. Das gibt's auch. Würden wir das verschweigen, dann wären wir nicht ehrlich. Der entscheidende Punkt ist dabei, wir müssen uns nicht von anderen hetzen lassen. Wir müssen uns auch tröstlich, auch nicht selbst hetzen. Und unter geistlichen Druck setzen. Das gibt's ja beides. Manche lassen sich von anderen hetzen, von den Erwartungen, die vielleicht vom Prediger, vom Pastor, von der Gemeindeleitung, von Mitgeschwistern geäußert werden. Und wiederum andere hetzen sich selber durch den Druck, die Erwartungen, den Anspruch, den sie an sich selber haben. Beides müssen wir nicht. Wir nehmen vielmehr die Aufgaben und die Herausforderungen so an, wie der Herr Jesus sie uns stellt. Da gibt es Zeiten, das mögen Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre sein, da geht es ganz beschaulich zu. Und dann kommen plötzlich Herausforderungen und Aufgaben, die uns eigentlich überfordern. Und dann sagt Paulus, diese Herausforderungen dürft ihr auch mutig und zuversichtlich anpacken. Der Herr gibt euch die Kraft und das Gelingen dazu, auch wenn es euch unmöglich vorkommt. Er wirkt mit seiner Kraft. Dann hilft auch alles Jammern nicht, dann gilt es das anzupacken, was uns der Herr als Werk vor die Füße gelegt hat. Fassen wir zusammen, wir haben einen Auftrag, allen Menschen das Evangelium verkünden, sie zu warnen, dass sie auf dem direkten Weg in die Hölle sind, sie zu lehren, wie sie den rechten Weg zu Christus und zum Heil finden und dann in der Glaubensgehorsamsnachfolge leben. Wir haben zweitens ein Ziel, vollkommen zu sein in Christus. Wir sind's in ihm schon, aber das soll man uns dann auch anmerken. Und außerdem sollen alle Menschen dieses Ziel erreichen, möglichst viele. Dass wir zusammenstehen, uns miteinander in der Gemeinde und als Gemeinde auf diesen Weg machen. Und wir haben drittens die Kraft, nämlich die Kraft Gottes. Liebe Geschwister, es ist so wichtig, dass wir aufhören, in unseren Möglichkeiten zu denken und zu leben. Gerade die Zeiten, in denen wir heute schon sind und noch mehr in den Zeiten, in die wir hineingehen. Da gilt es ganz besonders wichtig, das vor Augen zu haben, dass wir aufhören, in unseren Möglichkeiten zu denken und zu leben. Neues Leben, der Reichtum der Herrlichkeit, von dem wir auch in der letzten Predigt über Kolosser gehört haben, die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in uns. Das heißt, wir dürfen in Gottes Möglichkeiten denken, wir dürfen in Gottes Möglichkeiten leben. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr Jesus, für diese Predigt. Und wir danken dir, Vater, für deinen Sohn, den du am dritten Tage auferweckt hast und uns dadurch Sieg über Sünde geschenkt hast und wir ja nicht mehr der Sünde Sklaven sein müssen. Lehre uns und schenke uns aber auch die Kraft und die Motivation, in der Heiligung zu leben, dass wir geistlich nicht stehen bleiben, sondern dass wir dir dienen, in dir wandeln und in dir auch wachsen und wir ja, uns von dir als Werkzeuge gebrauchen lassen. Danke, dass wir durch dich ewiges Leben haben dürfen und wir auf dein Wort allein vertrauen, denn dein Wort, die Bibel, ist im Gesamten vom Heiligen Geist inspiriert und dafür danken wir dir. Wir lieben dich und wir brauchen dich jeden Tag aufs Neue, denn ohne dich können wir nichts. Vielen Dank für alles. Amen. Wir beten gemeinsam das Vaterunser. Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.